Herzlich willkommen zu Fitness im Ohr, dem Podcast der Fitnessmanagement. Mein Name ist Katrin und ich freue mich, dass ich heute ein Thema mitbringen darf in den Podcast, das jetzt mittlerweile auch in meinem Alltag eigentlich immer präsenter geworden ist und das ich jahrelang sehr, sehr stark unterschätzt habe. Wir sprechen nämlich heute über entzündungshemmende Ernährung. Und zur Unterstützung habe ich Aline hier bei mir im Studio. Hi Aline.
Hallo Katrin.
Aline, manche Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen dich vielleicht schon durch deine Arbeit an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin die Aline Pamsel, ich leite den Fachbereich Ernährung, habe selbst an der DAFPG studiert, Ernährungsberatung und ja, bin jetzt seit seit 10 Jahren für die DAFPG und BSA als Dozent und Mitarbeiter tätig.
Ja, und weil es heute um Ernährung geht, Aline, was ist dein Lieblingsessen?
Oh, das ist jetzt schwierig. Aber prinzipiell mag ich an gesundem Essen ganz gerne Beeren und an ungesundem Essen Schokolade.
Wie entzündungshemmend ist das jetzt jeweils?
Naja, die Beeren sind super entzündungshemmend. Die liefern super viele Antioxidantien. Bei der Schokolade muss man unterscheiden. Da wäre die dunkle Schokolade, die ich tatsächlich auch ganz gerne esse, also mit über 85% Kakaoanteil, tatsächlich auch antioxidativ und somit entzündungshemmend. Bei der Vollmilchschokolade sieht es da schon anders aus. Da haben wir einfach viel zu viel Zucker drin und das wäre dann auch ein entzündungsförderndes Lebensmittel.
Ja, da sieht man schon, dass die Grenzen da tatsächlich relativ schwierig zu setzen sind, gerade so im Alltag. Erklär mal kurz, was entzündungshemmende Ernährung überhaupt ist und was passiert dann vielleicht auch dabei in unserem Körper, wenn wir die Lebensmittel so zu uns nehmen.
Also entzündungshemmend für unseren Körper wirkt nicht nur die Ernährung, sondern ja viele Dinge, also auch Sport, entsprechender Lebensstil, nicht rauchen, kein Übergewicht haben. Das ist eigentlich so die Basis, auf die man eher achten sollte und der niedrige Körperfettanteil oder wenig Bauchfett schafft man dann eben über eine gesunde, entzündungshemmende Ernährung auch. Denn man muss halt beachten, wenn wir einen hohen Körperfettanteil haben, vor allem im Bauchraum, haben wir viele entzündungsfördernde Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, die wir dann kompensieren müssen über eine entzündungshemmende Ernährung, dass wir nicht noch mehr entzündungsfördernde Gewebshormone im Körper bilden, sodass es dann später auch zu Erkrankungen kommen kann. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, das ganze metabolische Syndrom, aber auch Krebserkrankungen. Also die klassischen Zivilisationserkrankungen, die man so kennt, aber auch kleine Dinge wie ständige Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsschwäche. Das sind auch schon so kleine oder können kleine Anzeichen sein von so stillen Entzündungen im Körper, die man nicht ganz vergessen sollte.
Ja, jetzt haben wir über diese entzündungshemmenden Gewebshormone gesprochen. Und du hast eben gesagt, wir können dunkle Schokolade essen, die ist dann tatsächlich entzündungshemmend. Und bei der Vollmilchschokolade, da geht es aber schon eher in die Richtung, dass das die Entzündung fördert. Was genau passiert denn in meinem Körper, wenn ich jetzt so ein Stück dunkle Schokolade esse? Und was im Vergleich dazu, wenn ich jetzt mich für die Vollmilchschokolade entscheide?
Ja, der Unterschied ist erstmal hauptsächlich der Zuckergehalt. Und Zucker kann man sich vorstellen, also ganz, ganz einfach gedacht, als wenn man ein Feuer hat, man grillt im Sommer und bringt da ein bisschen Brennspiritus dran, dann geht die Flamme extrem auf und ähnlich wirkt quasi der Zucker im Körper. Ne? Der Zucker fördert die Entzündungen und sorgt eben dafür, dass wir noch mehr entzündungsfördernde Gewebshormone im Blut vorhanden haben, die dann an den entsprechenden Stellen diese entweder kleinen oder auch großen Symptome verursachen können.
Und kann man irgendwie sagen, woher diese Entzündungen kommen? Also kann ich die auch durch die Ernährung komplett auslösen oder muss da schon was vorher da sein? Wie du jetzt eben gesagt hast, ich habe dieses Feuer, das ist schon da und es wird größer, wenn ich dann halt Spiritus drauf kippe, aber die Flamme wird halt vielleicht kleiner, aber ich kann ja, wenn ich einfach Spiritus auf den Boden kippe, dann brennt es zum Glück ja nicht direkt.
Ja, also prinzipiell es ist immer wichtig, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Gewebshormonen im Körper zu haben. Das schafft man zum Beispiel mit Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren immer ganz gut. Omega-3-Fettsäuren werden ja so klassischerweise in fettem Fisch wie Lachs, Hering oder Makrele drin oder auch im Algenöl, beziehungsweise die Omega-6-Fettsäuren dann aus dem Getreide oder aus Sojaprodukten. Und ist es eben, das sind zwei sehr wichtige Fettsäuren, die auch lebensnotwendig sind, aber man darf halt von keiner zu viel oder zu wenig aufnehmen. Und in unserer Ernährung ist es dann meistens so, dass man zu viele Omega-6-Fettsäuren aufnimmt über Getreideprodukte, sprich Brot, Nudeln, Reis, was wir so tagtäglich konsumieren. Und zu wenig von fettem Fisch und vielleicht Algenöl, was supplementiert wird. Und dann stimmt das Verhältnis nachher nicht. Und wenn es sich nicht mehr die Waage hält, dann überwiegen wiederum diese entzündungsfördernden Gewebshormone, die dann die Erkrankung auslösen können.
Okay, also diese Hormone, die sind sowieso da und wir müssen dann gucken, dass wir die sozusagen in Schach halten.
Genau, wir sind quasi für das Verhältnis verantwortlich.
Und wenn ich das Verhältnis jetzt beeinflussen möchte und zum Beispiel nicht so gerne Fisch esse, das war bei mir nämlich auch sehr, sehr lange das Problem, dass das Maximum an Fisch, was ich zu mir genommen habe, Fischstäbchen waren mit am besten dann noch schön Ketchup, ist jetzt absolut nicht das, was unter die Entzündungshemmende der Ernährung fällt.
Nein.
Was habe ich denn sonst noch für Möglichkeiten, da entgegenzuwirken oder meinen Omega-6-Säure-Haushalt da irgendwie ein bisschen zu pushen?
Genau, du hast es schon angesprochen. Es gibt zwei Möglichkeiten und du solltest auch über beide arbeiten. Zum einen solltest du deinen Omega-6-Konsum möglichst gering halten, sprich deinen Getreidekonsum in Schach halten.
Ja, das habe ich jetzt auch gerade schon falsch gesagt übrigens. Also den Omega-3-Säure-Konsum, den sollte man pushen und nicht den Omega-6.
Da ist es halt zum Beispiel wichtig, dass du, also Omega-3 jetzt zum Beispiel über fetten Fisch, aber wenn du bei dir, ne, wenn du keinen fetten Fisch eben magst, dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das sonst noch aufzunehmen. Es gibt halt entweder eine Alge, wo man das dann entsprechend konzentriert in einem Algenöl oder Algenölkapseln. Das ist dann aber ein Supplement. Wenn du es über Lebensmittel machen willst, dann wären das die pflanzlichen Omega-3-Quellen aus zum Beispiel Leinsamen und Chiasamen. Da ist allerdings zu beachten, dass deren Wirksamkeit im Körper nicht ganz so gut ist. Also die Umwandlungsrate von dieser pflanzlichen in die tierische Fettsäure, und da wir ja quasi tierisch sind als Mensch und keine Pflanze sind, brauchen wir eben diese EPA- und DHA-Fettsäuren, diese Omega-3-Fettsäuren. Und die Umwandlungsrate von pflanzlich zu tierisch ist halt einfach sehr schlecht, nämlich 1:10. Das heißt, ja, da wird ein Großteil einfach nicht verwertet. Und somit ist die Empfehlung, wenn jemand jetzt keinen Fisch konsumiert, jetzt nicht unbedingt das Ganze nur über Leinöl oder Leinsamen Omega-3 aufzunehmen, sondern dann gerne auch das Algenöl zu nehmen, weil das dann auch die entsprechenden EPA- und DHA-Fettsäuren mitbringt.
Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen schwierig vor, das Ganze über Leinöl oder Leinsamen dann so zu machen, weil wie viel müsste ich denn zu mir nehmen davon, damit das dann wirklich Wirkung zeigt, und was passiert dann vielleicht sonst noch in meinem Körper hinsichtlich Verdauung, bis das dann passiert ist? Das stelle ich mir nicht so angenehm vor.
Ja, also prinzipiell gibt es Grenzen auch bei dem Leinöl aus gesundheitlicher Sicht. Man sollte nicht mehr als 2 Esslöffel Leinöl pro Tag konsumieren, weil man weiß, dass ansonsten zum Beispiel das Prostatakrebsrisiko ansteigt, wenn man höhere Mengen konsumiert. Viele andere Erkrankungen sind eventuell noch gar nicht erforscht. Von daher gibt man diese Praxisempfehlung nicht mehr als 2 Esslöffel Leinöl pro Tag, die man zum Beispiel dann an den Salat machen kann. Also Leinöl ist ja auch ein Öl, was nicht erhitzt werden sollte und von daher nur im kalten Verzehr dann dient. Und bezüglich der Verdauung ist es halt generell auf die entzündungshemmende Ernährung, da nochmal zurückzukommen, ist es halt wichtig, ballaststoffreich zu konsumieren. Egal, ob wir jetzt einen Leinsamen haben, der aufquillt, Inulin aus einer Artischocke, also generell grünes Gemüse hilft uns ja auch. Und ja, auf ausreichenden Gemüseballaststoffkonsum zu achten, um da einfach auch die Darmgesundheit zu fördern. Weil der Darm ist oftmals so der Kernpunkt in unserem Körper, wo vielleicht auch eine Entzündung entstehen kann, wo was ins Blut übergehen kann. Und hier haben wir oftmals kleine, stille Entzündungen, die wir dann über einen Ballaststoff vielleicht auch regulieren können. Also nicht die Entzündung regulieren können, sondern die Darmgesundheit darüber regulieren können.
Noch einmal kurz zu den Omega-3-Fettsäuren und dem fetten Fisch. Gibt es da auch ein Maximum oder ein zu viel? Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, wie wichtig das denn dann ist, wo ich meinen Fisch oder auch mein Gemüse, mein Fleisch, keine Ahnung, wo ich das alles, was ich so zu mir nehme, eben herbeziehe.
Ja, also Beim Fischkonsum wäre es jetzt so, dass wenn du dreimal pro Woche so eine klassische Portion 125 Gramm fetten Fisch konsumierst, dann würdest du deinen Omega-3-Bedarf decken. Wenn dein Omega-6-Konsum in der Norm bleibt und du jetzt nicht extrem hohe Mengen an Nudeln oder Reis konsumierst, die dann halt mehr Omega-6 geben, weil du weißt ja, es muss sich die Waage halten, aber in der Regel so dreimal die Woche fetter Fisch würde reichen, um es auszugleichen. Da muss man halt beachten beim Einkauf, was genau will man jetzt? Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Theke geht und sich dort einen frischen Lachs kauft, dann weiß man ja nicht so genau, wo der herkommt. Dann könnte man fragen, denn man weiß aus verschiedenen Untersuchungen auch, dass nicht jeder Lachs dann auch Omega-3-Fettsäuren enthält. Der fette Fisch heißt deshalb fetter Fisch, weil er einen hohen Fettanteil hat, weil er in der Tiefe lebt, in der Kälte lebt und sich somit einen kleinen Fettmantel an Schutz anfressen muss. Der hat dann eine große Menge Omega-3-Fettsäuren über diesen Algen, die er halt konsumiert. Wenn wir jetzt einmal einen Fisch an der Wasseroberfläche, also im warmen Wasser oder relativ warmen Wasser halten, der dann auch noch mit was anderem gefüttert wird, dann kann es sein, dass dieser Lachs nur sehr, sehr wenig Omega-3-Fettsäuren enthält. Es ist für den Endverbraucher also super schwierig, das so zu konsumieren, wenn er an der Theke steht und einfach nur den Lachs da liegen sieht. Man könnte dann auf Wildlachs gehen, da ist es klar, der ist auf jeden Fall nicht aus Zuchtanlagen. Aber wie bei allen Dingen muss man da auch wieder sagen, es gibt Vor- und Nachteile. So ein fetter Fisch kann natürlich auch die entsprechenden Schadstoffe aus dem Meer aufnehmen. Also die Algen, die der Fisch frisst, die Algen sind ja die Filter der Meere. Und alles, was wir ins Meer geben, angefangen von Schwermetall, was die Tanker loswerden, aber auch Mikroplastik kann sich in dieser Alge ansammeln. Und wenn der Fisch das konsumiert oder auch der Fisch das Mikroplastik aus dem Meer konsumiert und wir den Fisch verzehren, haben wir wiederum diese Schadstoffe im Körper. Also das ist dann diese bekannte Kette, die man ja kennt. Und somit würde ich die Empfehlung aussprechen, das eher über ein gefiltertes Konzentrat, also über ein Öl oder Kapsel dann aufzunehmen. Da ist man dann halt auch sicher, dass da keine Schwermetalle oder sonstigen Schadstoffe enthalten sind.
Also es ist in Ordnung, wenn ich mir dann ab und zu mal meinen Fisch auf meinem Teller gönne, aber natürlich, um meinen Omega-3-Säurehaushalt hochzuhalten, sollte ich dann lieber auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.
Genau, ja.
Und wie sieht's aus? Also am Anfang dachte ich persönlich, so eine entzündungshemmende Ernährung ist gefühlt vegan und grün. Also weil Fisch für mich am Anfang, wie gesagt, ja nicht so in Frage kam. Mittlerweile zum Glück doch eher. Aber es geht ja auch vor allem darum, dass man sich eigentlich ausgewogen ernährt. Und generell versuche ich dann jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr darauf zu achten, wo die Dinge herkommen, wie jetzt gerade eben schon gesagt, die dann auf meinem Teller landen. Und da können wir auch gerne mal nochmal drauf eingehen, wie es denn jetzt generell bei tierischen Produkten ist und auch bei den pflanzlichen Produkten. Worauf sollte ich achten, wenn ich einkaufe, damit ich mir nicht jetzt wie dann zum Beispiel beim Fisch hier aus Versehen dann Omega-3-Fettsäure gekoppelt mit Schwermetall reinziehe, sondern eben möglichst wenig Schadstoffe dann zu mir nehme, weil ja auch Schadstoffe im Körper bei uns jetzt nicht unbedingt was Gutes anstellen, wenn wir die konsumieren.
Genau, also da ist ganz klar die Empfehlung, bei allen tierischen Produkten auf deren Haltung und Fütterung zu achten. Also das fängt bei Eiern an, das geht über die klassische Kuhmilch, das geht weiter über das Fleisch. Überall haben wir das gleiche Prinzip. Wenn das Tier entsprechend ausgewogen oder gesund gehalten wird, steht an der freien Luft, darf, als ich sage, ich gehe jetzt immer von einem Rind aus, steht auf der Weide, darf Gras fressen, bekommt vielleicht ein bisschen Heu oder Silage zugefüttert, bekommt aber jetzt kein zusätzliches Getreide- oder Sojafutter, bekommt keine zusätzlichen Medikamente, darf draußen in der Sonne stehen, darf also Vitamin D tanken, dann haben wir hier ein tierisches Endprodukt, egal ob es jetzt das Steak ist, ob es die Milch von dem Tier ist oder ob es das Ei ist, dann haben wir ein Endprodukt, was entzündungshemmende Stoffe enthält. Und wenn wir dieses Produkt konsumieren, gehört das zu einer entzündungshemmenden Ernährung, weil das Fettsäuremuster entsprechend eher entzündungshemmend ist als entzündungsfördernd. Entsprechend, wenn wir jetzt tierische Produkte aus Massentierhaltung haben, die in Ställen unter großem Stress gehalten werden, schlecht gefüttert werden oder eben mit Omega-6-haltigen Produkten gefüttert werden, wie zum Beispiel Soja, dann kommt es natürlich auch, oder ist es eben so, dass dieses Produkt nachher einen höheren Omega-6-Gehalt hat. Wenn wir dann also dieses Stück Fleisch oder dieses Ei oder diese Milch konsumieren, dann haben wir einen höheren Omega-6-Gehalt in diesem Fleisch, tragen also auch hier zur Entzündungsförderung bei. Man kann also nicht pauschal sagen, die Milch ist entzündungshemmend oder das Fleisch ist entzündungshemmend. Es kommt wirklich darauf an, wie das Tier gehalten wurde und gefüttert wurde. Und somit ist die Empfehlung ganz klar, Freiland, Bio und entsprechend gute Fütterung beachten.
Ja, und bei Obst und Gemüse dann drauf gehen, dass möglichst wenig gespritzt wird wahrscheinlich. Also dass generell einfach von Anfang an in der Produktion oder in der Entstehung von egal was wir zu uns nehmen, möglichst wenig Zusatzstoffe irgendeiner Art dazukommen.
Genau, Zusatzstoffe und du hast es angesprochen, auch möglichst unverarbeitet. Weil wenn ich jetzt an Obst und Gemüse denke, da ist es dann halt auch wichtig, dass es so ursprünglich wie möglich ist. Dass es also noch nicht verarbeitet ist zu irgendeinem Obstmix und wir es dann konsumieren, weil dann vielleicht noch irgendein Zusatzstoff drin ist, sondern einfach so ursprünglich wie möglich und dann ja eben auch nicht gespritzt oder mit Pestiziden belastet.
Ja, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, also entzündungshemmende Ernährung im Alltag kann sich, wenn man das dann entsprechend vorbereitet, eigentlich ganz gut integrieren lassen. Spontan ist immer ein bisschen schwerer. Vielleicht können wir deswegen an der Stelle mal einen Beispieltag so ein bisschen durchplanen. Ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen und auch einen Snack auf jeden Fall für den Heißhunger zwischendurch, gerade auf der Arbeit im Mittagstief oder so. Wie kann man sich das denn gut vorstellen? Was würdest du da so empfehlen?
Also als Frühstück würde ich klassisches Müsli empfehlen mit kernigen Haferflocken, mit ein paar Nüssen, am besten Nusskernmischung, aber maximal eine halbe Handvoll. Dann ein paar frische Beeren, am besten der Saison und dazu einen stichfesten Joghurt, weil der schön viele Bakterien auch hat für unsere Darmgesundheit in Bioqualität. Das wäre das Frühstück. Dann als Mittagessen würde ich eine Gemüsepfanne aus verschiedenem mediterranen Gemüse mit Olivenöl angedünstet und dazu ein paar Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen, das alles schön vermengt und dazu ein bisschen Ei. Dann haben wir eine schöne Quelle aus tierischem und pflanzlichem Eiweiß, Gemüse und gesunden Fetten. Und am Abend würde ich einen kleinen Salatteller machen, wenn man die Rohkost verträgt, mit, wer möchte, einem Lachsfilet oder ein paar Rinderstreifen. Dann aber auch, wie eben halt gesagt, in Bioqualität oder dann Wildlachs, dass man auch wirklich das Omega-3 auch aufnimmt. Ansonsten dann auch gerne was Vegetarisches wählen. Wäre dann ja über das Mittagessen dann auch möglich, dann dort noch eine tierische Eiweißquelle über Fleisch zum Beispiel dazuzugeben, wenn man das möchte.
Ja, und so ein kleiner Snack, den man sich zwischendurch mal gönnen kann, jetzt abgesehen von dann vielleicht Rohkost, was zum Beispiel gut vorzubereiten wäre oder so ein Apfel kann man immer gut einpacken, ein paar Karotten snacken, ein bisschen Gurke aufschneiden, ist ja relativ schnell gemacht, aber vielleicht ein bisschen was davon noch abweicht.
Ja. Vielleicht komme ich da nochmal zum Beginn unseres Podcasts zurück, die dunkle Schokolade. Wenn man vielleicht Lust hat auf Süßigkeiten, dann wäre die dunkle Schokolade immer noch der beste und gesündeste Snack, der dann auch noch eine leicht entzündungshemmende Wirkung hat über die antioxidativen Stoffe.
Ja, da fällt mir gerade noch was anderes ein. Wie sieht's denn aus mit so Energy Balls? Also die kann man ja, natürlich, man kann die kaufen, man kann die aber auch eigentlich relativ leicht selbst machen mit, also ich mache die manchmal mit Datteln und Nüssen und roll die dann in weiteren Nüssen oder Kokosflocken oder so, was ich dann eben gerade da habe. Wie sieht's damit aus? Weil das ist ja sehr viel Zucker trotzdem. Zwar kein jetzt raffinierter Zucker, aber es ist Zucker.
Du sagst es. Es ist sehr viel Zucker. Es ist über die Dattel sehr viel Fructose, also Fruchtzucker. Wenn du Sportler bist, wenn du mehrere Stunden Sport pro Tag machst und das Ganze verbrennst, ist das nicht das Problem. Aber wir sprechen jetzt mal von dem größten Teil der Bevölkerung in Deutschland, die das eben nicht machen. Die brauchen keine Energy Balls, weil sie vielleicht im Büro sitzen 9 Stunden und jetzt nicht unbedingt die extreme Energie verbrannt haben. Das heißt, es führt einfach zu oder sehr schnell zu einer positiven Energiebilanz, zum Übergewicht, zu erhöhtem Körperfett. Und diese Fructose, also dieser Fruchtzucker, der da enthalten ist, der fördert auch noch eine nicht alkoholische Fettleber, was die Vorstufe von einem Typ-2-Diabetes ist. Also wäre nicht meine Empfehlung.
Dann fasse ich noch einmal kurz zusammen. Also entzündungshemmende Ernährung ist, wie wir jetzt auch gehört haben, sehr individuell. Basiert vor allem darauf, dass wir Lebensmittel haben, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, die, soweit ich das jetzt auch aus unserem Gespräch rausgehört habe, kohlenhydratarm sind.
Ja.
Und ansonsten so unverarbeitet sind wie möglich. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, sich damit auseinanderzusetzen und sich Sachen vorzubereiten, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Step dabei, das in seinen Alltag zu integrieren.
Genau.
Und wenn ihr euch damit noch ein bisschen intensiver beschäftigen und auseinandersetzen wollt, dann kann ich euch nur den FIBO-Kongress ans Herz legen. Da wird unter anderem Aline nämlich zu genau diesem Thema einen Vortrag halten. Vielleicht kannst du einmal gerade ganz kurz schildern, worum es in dem Vortrag dann konkret gehen wird.
Genau, also mein Vortrag wird beim FIBO-Kongress Donnerstagmorgen direkt sein. Da würde ich mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. Es geht natürlich um die Grundlagen der entzündungshemmenden Ernährung. Wie kann ich was kombinieren, was fördert aber generell auch Entzündungen oder hemmt Entzündungen im Körper. Ich hatte es ja am Anfang kurz angesprochen mit niedrigem Körperfettanteil, aber auch der Lebensstil, Sport, die damit einfließen, darauf werden wir eingehen. Und gegen Ende wird es dann ein bisschen auch wissenschaftlich orientierter, wo wir uns ein paar Studien anschauen, inwieweit bestimmte entzündungshemmende Lebensmittel oder Faktoren dann auch Einfluss auf bestimmte Krankheitsbilder haben.
Ja, also das ist einer von, ich weiß nicht,
über 80
Vorträgen, die wir haben. Ich packe euch den Link zu dem FIBO-Kongress schon mal in die Shownotes. Da könnt ihr euch nämlich schon die ersten Tickets sichern und könnt euch dann natürlich auch gerne drüber informieren, was es sonst noch so für Vorträge gibt. Wir haben auf jeden Fall einiges im Bereich Ernährung, im Bereich Management, aber auch im Bereich Trainingslehre für euch da vorbereitet. Der FIBO-Kongress findet außerdem parallel zur FIBO statt. Das heißt, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall in Köln an diesem Wochenende. Das ist das Wochenende vom 10. bis 12. April. Und ansonsten habe ich aktuell keine Frage mehr an dich, Aline. Hast du noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen würdest?
Naja, mein Tipp ist es immer einfach anfangen. Einfach Step by Step mal beginnen. Man muss nicht direkt die perfekte Ernährung haben, aber vielleicht einfach so kleine Maßnahmen sich überlegen und die Step by Step umsetzen. Denn wenn man so ein riesen geballtes Ding versucht umzusetzen, ist es meistens nicht so nachhaltig. Aber so kleine Maßnahmen setzen sich doch ganz schnell im Alltag um, ohne dass man es groß merkt.
Auf jeden Fall. Und so ein bisschen entzündungshemmende Ernährung, das schadet niemandem, auch wenn man jetzt vielleicht nicht gerade auf Diabetes oder sonst eine Krankheit zusteuert.
Korrekt.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Aline.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim FIBO-Kongress. Bis bald.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.